Wir bekommen immer eine ganze Reihe von Angeboten. Und wenn man sagt, da ist ein Angebot, dann meistens, wir sind tendenziell immer schon ein bisschen skeptisch. Was wollen die jetzt wieder versprechen, was sie eh und je nicht planen zu halten? Wir fragen dann gleich, ja, wo ist der Haken? Was ist hier los? Aber Jesus in seinem Angebot, in dem, was er uns geben möchte, er präsentiert ganz offen die Vor- und Nachteile und fordert dann zu einer bewussten Entscheidung auch auf. In Lukas 14 ist die, ja, da kommt es, okay. Dort heißt es ab Vers 25, es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. So Jesus präsentiert und sagt, ja, ich möchte gerne, dass ihr mir nachfolgt, aber bedenkt bitte auch, dass es Konsequenzen mit sich bringt. Wer bei einem Angebot nur die Vorteile auftischt und die Kosten verschweigt, der will in der Regel manipulieren. Der will, dass du sein Produkt nimmst, ohne dass du erst weißt, was das alles mit sich bringt. Jesus hat das nicht nötig, sondern er präsentiert ganz offen seine Forderung und auch die Folgen. Und er lässt die Menschen entscheiden. So lesen wir auch in Johannes 6, nachdem er einiges gepredigt hat, da heißt es in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann überspringen wir ein bisschen Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Und er gab ihnen die Möglichkeit, er sagt, ja, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, ihr könnt gehen, keiner hält euch, aber die Antwort der Jünger war dann, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja? So, Gott macht uns ein Angebot, er macht es offen, legt es da. Und was dieses ist, das wollen wir aus unserem Text sehen, und zwar aus Matthäus 11 und zuerst die Verse 28 bis 30. Wir nehmen zuerst die letzten drei Verse aus diesem Abschnitt und gehen dann ein bisschen zurück. Ändere hier einmal die Reihenfolge. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, ihr mühselig und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wollen wir erst sehen, Jesus lädt uns zu sich ein. Er sagt hier, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und das wünschen sich gerade viele, oder? Gerade jetzt auch Ferienzeit und die ganzen Corona-Situationen und sagen, diese Ruhe, das könnte ich gebrauchen. Aber woher kommt diese? Was hat es in unserem Text gesagt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, Jesus sagt, er gibt sie uns. Nun, das heißt nicht, dass es keinen Platz für Erholung gibt, aber ein Urlaub, auch wenn du vielleicht jetzt im Sommer ein bisschen wegfahren kannst, es soll nicht ein Urlaub von dem Herrn, sondern mit ihm sein. Also nicht, sonst mache ich immer so viel mit Gemeinde und mit Bibellesen und so und jetzt mache ich mal davon Pause. Sondern wenn wir Ruhe, wenn wir Erholung, wenn wir Stärkung haben wollen, dann sollen wir nicht von dem weglaufen, der uns die Ruhe gibt, sondern gerade zu ihm kommen und mit ihm uns erholen. Und er gibt sie zu jedem, der seine Not, seine Unfähigkeit erkennt und Jesus als Ausweg sieht. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr erkennt, dass ihr es alleine nicht schafft. Ja, und er verspricht, er wird Ruhe geben. Nun, wie kann man sich diese Ruhe vorstellen? Nun, viele von uns kennen den Text, wo die Jünger im Sturm sind, ne, und er dann sagt, Friede, Meer sei still, Sturm sei still, und es wird tatsächlich äußerlich still. Aber ich glaube nicht, dass das primär ist, wovon Jesus hier redet. Denn er spricht ja auch zu mühselig und Beladenen. Und er sagt, ich möchte euch diesen Druck wegnehmen, diesen Leistungsdruck, diesen, ich muss dieses machen, ich muss jenes machen, ich muss das noch erreichen. Weil bei Jesus geht es nicht um Leistung. Geht nicht darum, dass wir gut genug für ihn sind, sondern dass wir seine Kinder sind. Und als solche, dass er uns liebt. Ja, die Kinder, die noch sitzen, die sind froh, jetzt habe ich erstmal nicht mehr den Leistungsdruck, Schule ist erstmal vorbei, gibt keine Noten. Ich glaube, die meisten Eltern verteilen keine Noten zu Hause, wie gut die Zimmer sind und so weiter. So von daher, der Leistungsdruck ist nicht mehr da. Und dass Jesus dieses tatsächlich meint, das können wir auch zeigen aus Hebräer Kapitel 4. Dort heißt es nämlich, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das Beispiel des Ungehorsams, das war in der Wüstenwanderung, das ist der Zusammenhang dort. Und was er sagt ist, wer zur Ruhe gekommen ist, der ist zur Ruhe gekommen von seinen Werken wie Gott von seinen. Und was meint er damit? Nun, er spielt an auf die Ruhe, die Gott hatte am 7. Schöpfungstag, als er am 6. alles vollendet hatte und er ruhte am 7. Tag. Ja, er musste nichts weiter tun, es war alles da. Und so sagt er, so müssen wir nicht mehr weiter irgendetwas leisten, sondern wir sind zur Ruhe eingegangen von den Werken, von dem Leistungsdruck. Ich muss irgendetwas erbringen, um Gott zu gefallen. Denn, wie ich eben schon angedeutet habe, Jesus beurteilt nicht nach Leistung und Erfolg, sondern aus Liebe. Deswegen lädt er ein, dass wir zu ihm kommen und dass wir bei ihm Ruhe finden. Dabei sagt Jesus nicht, dass er uns alle Last abnehmen wird, sondern wie hieß es hier? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Er nimmt uns nicht alles ab, aber er gibt uns sein Joch, das sanft und leicht ist. Okay. Nun, was ist der Unterschied zu dem vorigen Gewicht? Was ist der Unterschied zu der Last, wo wir mühselig und beladen sind? Dann sagt, naja, gebt mir was euch belastet und ich gebe euch mein Joch. Du sagst, naja, dann tausche ich ja das eine gegen das andere aus. Was macht hier den Unterschied? Jesus trägt mit. Okay. Beim Joch der damaligen Zeit, die meisten haben verstanden, dass es ein Joch für zwei Ochsen oder ein Zweiergespann war. Okay. So, und wenn du jetzt diese zwei hast und dir dieses vorstellst und sagst, nehmt auf euch mein Joch, dann ist es das, wo Jesus mitträgt. Okay. Und wenn du dir das dann vorstellst und sagst, ich trage dieses, aber was passiert, wenn du irgendwie so ein Querbalken, ihr tragt beide das Joch, aber der eine ist viel größer und stärker als du. Wie viel musst du tragen? Du brauchst ja eigentlich nur mitgehen. Ja? Und das ist, was Jesus meint, dass all das, was uns belastet, die Ungewissheit für die Zukunft, du musst dieses erreichen und der Chef erwartet das von dir, die Familie erwartet das von dir, die Verwandtschaft erwartet das von dir. Dann sagt er, pass auf, statt dass du jetzt dich voll reinhängst und sagst, ich muss und es wird mir zu viel, sagen, Jesus, ich möchte deiner Leitung folgen. Und du sagst, wie ich jetzt leben soll. Und du befähigst auch dazu und ich folge dir, ich gehe mit. Dann ist das Gewicht nicht mehr auf mir. Und was ist dann, wenn etwas schief geht? Jesus, du leitest mich. Okay? Ich kann dir dann auch für die Folgen vertrauen. Denn unser Herr ist kein fordernder Diktator, sondern ein liebender Vater, der weiß, was gut für uns ist. Wenn er also sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, dann ist das nicht hier, ich habe noch mehr für dich, ja, du musst noch mehr leisten, sondern er ist der liebende Vater, der sagt, komm und folge mir, ich weiß, wohin das geht und ich weiß, dass ich dir diesen Druck abnehmen kann und dass du dann wirklich Ruhe findest für deine Seele. Wir sollen also von ihm lernen, was tatsächlich Gott von uns möchte und nicht nur die Erwartung anderer. Denn gerade in dem Zusammenhang, wo er es damals geäußert hat, die Schriftgelehrten hatten sehr hohe Erwartungen an die Leute gestellt. Wir lesen in Matthäus 23, Vers 4, die Schriftgelehrten binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit einem einzigen Finger bewegen. Ja, so waren die Erwartungen zu sagen, du musst dieses tun, du musst jenes tun. Das darfst du nicht. Und hier sind die Regeln für den Sabbat, hier sind die Regeln für die Arbeit, hier sind die Regeln für die Reinigung und so weiter. Und sie haben lauter Regeln gemacht und gesagt, du musst dieses halten, damit du eventuell Gott gefällst, wenn du es richtig gut machst. Und Jesus sagt, pass auf, ich nehme es dir ab. Ja? Und dann ist, dass es dem Vater gefällt, nicht abhängig davon, wie viel du leistest, sondern dass du in Christus bist. Und so, statt diese schweren Lasten aufzubinden, gibt er uns Gnade. Und das ist auch was Paulus dann erfährt, als er in einer Situation ist mit diesem Dorn im Fleisch und er bittet den Herrn, nimm dieses doch weg von mir. Das hemmt mich, das stört mich. Und er bittet den Herrn darum. Und was ist seine Antwort? Nein, ich nehme es nicht weg, denn meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Okay? Er sagte, statt zu sagen, nee, du musst dieses leisten, zu sagen, schau her, ich gebe dir die nötige Gnade, ich helfe dir. Und dann wirkt der Herr durch Paulus in diesem Fall. Also möchte Jesus nicht, dass wir unter der Last des Lebens zusammenbrechen, sondern dass wir diese bei ihm ablegen. Dass wir sagen, Herr, du siehst die Situation, in der ich im Moment gerade bin. Du siehst meine körperliche Schwachheit. Du siehst meine Sorgen. Du siehst die finanziellen Umstände. Du siehst, was auch immer dich vielleicht belastet. Und was sollen wir damit tun? 1. Petrus Kapitel 5. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also was machen wir, wenn wir mühselig und beladen sind? Was machen wir mit diesem Joch? Was machen wir mit den Schwierigkeiten? Sagen, Herr, ich schaffe es nicht. Ich kann das nicht alleine. Leite du, was soll ich damit machen? Soll ich das weitertragen? Dann brauche ich deine Gnade dazu. Dann brauche ich deine Befähigung. Oder war das etwas, was ich mir nur selber aufgebürdet hatte, was du gar nicht möchtest von mir? Werft eure Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt für uns. Deswegen sagt er, mein Joch ist sanft. Ja, es ist leicht, weil er es mitträgt. Das ist also Jesu Angebot. Wir können zu ihm kommen. Wir können von ihm lernen. Denn wie es ja heißt, er ist sanftmütig und er möchte uns helfen. Gleichzeitig zwingt er das nicht auf, denn echte Liebe kann nicht erzwungen, sondern nur gewonnen werden. Und Jesus kommt hier nicht und sagte, kommt her, ihr müsst jetzt dieses und jenes tun, sondern er sagte, wenn du merkst, es ist zu schwer, ich schaff das nicht, ich bin immer so ausgelaugt, ich brauche deine Befähigung, ich brauche deine Gnade, ich brauche die Freude, ich brauche deinen Frieden in diesen Umständen. Und er sagte, komm her und ich werde es dir geben. Nicht einfach komm her und wir ändern die Umstände ein bisschen und dann geht es schon für eine Weile. Okay? Oder schlaf einmal und danach ist alles besser. Sondern ich gebe dir diese Ruhe, ich gebe dir diesen Frieden, ich biete es dir an, ich möchte dir helfen, aber du musst schon komm und bitten. Du musst schon die Säure auf ihn werfen. Ja, er zwingt dich nicht dazu, weil er uns liebt. Und das sehen wir dann, dass es dieses Angebot ist, wenn wir zurückgehen, hier in Matthäus 11, ab Vers 20, da klingt das nämlich gar nicht so, aber deswegen habe ich das andere jetzt vorgezogen und wir lesen jetzt einmal die Verse 20 bis 24. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Wir sehen nicht nur, dass Jesus uns einlädt, sondern auch, dass wir für unsere Reaktion verantwortlich sind. Er hat dieses Angebot gemacht. Er war vorher durch die Städte gegangen. Ja, aber sie hatten ihn jetzt abgelehnt. Was passiert dann? Auch hier ist Jesus ganz offen und schildert die Folgen für die Orte, wo er den Großteil seines Dienstes vollbracht hat. Das ist ein Bild von Chorasin, wie es heute aussieht zumindest. Und diese Städte, Chorasin, Bethsaida, Kapernaum, ja, das ist direkt am Nordende des Sees von Genezareth. Das ist, wo Jesus in Kapernaum hat er gewohnt. Ja. Und dort hatten sie seine Zeichen gesehen, von den Heilungen profitiert, aber keine Buße getan. Sie waren sozusagen in den Gottesdiensten. Sie haben das alles mitbekommen, aber sie haben nicht darauf reagiert. Sie haben das beobachtet, sie haben sich das angeschaut, aber sie haben es nicht persönlich für sich in Anspruch genommen. Und so macht er einen Kontrast mit Städten, die für ihre Gottlosigkeit bekannt waren, wie Tyrus, die waren dafür für ihre Gottlosigkeit bekannt. Aber er sagte, wenn bei denen diese Wunder geschehen wären, die Jesus jetzt dort am Nordende des Sees Genezareth getan hat, dann die hätten Buße getan. Die Aussage ist also zum einen, dass Gott nicht nur weiß, was in der Zukunft geschehen wird, sondern er weiß auch, was passieren würde, wenn die Umstände anders wären. Er kennt alles und das ist, das zeigt einfach seine unglaubliche Allwissenheit. Wir benutzen manchmal den Begriff und denken nicht drüber nach, was er eigentlich sagt. Er sagte, okay, ich habe gewusst, was passiert wäre, wenn diese Wunderwerke zu einer anderen Zeit in anderen Städten passiert wären. Nämlich, dass sie Buße getan hätte. Das zeigt also auch, Gott gibt nicht allen die gleiche Chance, aber er berücksichtigt das in seinem Urteil. Die Städte in Galiläa, die hatten mehr gesehen als du und ich an Jesu Wunderwerken. Aber, deswegen sagt er, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen. Die Strafe wird nicht so schlimm sein im Gericht wie bei euch, weil die nicht die gleichen Zeichen und Wunder hatten. Das ist die biblische Antwort zu der Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen. Ja, was ist mit den Leuten in Papua-Neuguinea, in Afrika irgendwo, die das Evangelium nicht gehört haben? Er sagt, ihnen wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichtes. Als denen, die mehr Offenbarung hatten. Aber eine Chancenbenachteiligung, dass man weniger Möglichkeiten hatte, macht einen nicht schuldlos. In Römer 1, Vers 20 heißt es, denn Gottes unsichtbare Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, alle Menschen können die Schöpfung wahrnehmen und erkennen, dass es nicht von selbst geschehen. Aber je mehr Offenbarung man hat, desto mehr ist man verantwortlich für das, was Gott einem anvertraut hat. Und wenn man weniger Offenbarung hatte, ist die Strafe auch weniger groß. Aber sie hätten es trotzdem wissen können. Und wenn sie gewusst hätten, da ist ein Gott, der hat uns gemacht, dann hätten sie nach ihm fragen können. Und wenn sie wirklich aufrichtig suchen, dann verspricht die Schrift, wer mich sucht, der wird mich finden. Gott würde eine Möglichkeit schaffen. Deswegen, sagen wir, du hast eine Situation und hier war eine Person, die nimmt irgendwo etwas weg, was sie nicht durfte. Aber hat gar nicht groß drüber nachgedacht, vielleicht beim Geschäft irgendwie Sachen, die das dem Geschäft gehörte und haben nicht dran gedacht, haben es gegriffen, gebraucht und dann in die Tasche gesteckt und nicht abgegeben. Okay? Das ist eine Person. Die andere Person, da haben sie vorher eine Mitarbeiterversammlung gehabt und gesagt, hey, zu viele Sachen kommen weg, bitte achtet darauf, das sind nicht eure Sachen, die dürft ihr nicht wegnehmen. Die Person steckt sie trotzdem absichtlich ein in die Tasche und nimmt es weg. Okay? Wer von beiden hat verkehrt gehandelt? Beide. Würdest du aber die Schuld unterschiedlich groß sehen? Ja, natürlich, dem einen war es gerade noch mal vor Augen geführt, das eine war quasi absichtlich, die haben es gewusst und sie haben es trotzdem getan. Der andere hat nicht drüber nachgedacht, hat trotzdem verkehrt gehandelt. Und das ist genau, was die Schrift sagt. Alle Menschen sind schuldig vor Gott, weil sie ihn nicht geehrt haben als Gott, weil sie nicht nach gesucht haben, ihn anzubeten. Okay? Jedenfalls, bevor sie zum lebendigen Glauben gekommen sind. Aber wenn jetzt jemand viel mehr Offenbarung hatte, die vielleicht schon als Kind in den Gottesdiensten war, das gehört hat, ja, aber nicht eine persönliche Entscheidung getroffen hat, dessen Verantwortung und dessen Strafe ist umso größer. Und deswegen sagt er hier auch Kapernaum in Vers 23, meinst du, du wurdest bis zum Himmel erhöht, bis zum Hades, also zum Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Okay. Kapernaum war Jesu Wohnsitz und sie waren dann stolz auf seinen berühmten Sohn. Bis heute strömen die Touristen jetzt dann dahin, um dieses zu sehen. Aber dadurch, weil das bei ihnen war, sind sie nicht gerecht geworden. Stattdessen werden sie Gottes Gericht empfangen, wegen dieser Überheblichkeit sagen, ja, das ist bei uns geschehen. Ja, wir sind die Stadt, in der Jesus gelebt hat. Du kennst das heutzutage, all die Touristenstädte, ne, sagen, das war der Geburtsort von sowieso. Oder das war, hier ist dieses passiert und die bekannte Person war hier. Ja. Aber davon wird die Stadt nicht besser. Und er sagt ihnen dieses hier. Und zu sagen, dass sie sich so überhoben haben, ja, du dachtest, du bist bis zum Himmel erhöht, aber bis zum Hades wirst du hinabgeworfen. Das ist nicht exakt ein Zitat, aber dieses Denken, ich bin erhöht bis zum Himmel, was kann mir denn schon passieren? Das kommt schon einmal vor, nämlich in Jesaja 14. Und dort heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Okay. Und wie beschrieben wird, ich bin überzeugt, dass die Rede ist vom Satan. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten, also Gott, mich gleich machen. Doch in den Scheol, in den Hades, in das Totenreich wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ? Jesus sagt, was ihr hier tut, wenn ihr denkt, wir sind was Besonderes, weil bei uns sind diese Sachen passiert, du bist nicht viel anders als Satan. Du denkst, ich bin was Besonderes. Aber er sagte, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht erkennst, du brauchtest das, dann wirst du genauso bestraft. Und um die Warnung noch deutlicher zu machen, sagt er, dass es selbst Sodom erträglicher ergehen wird als dir im Tag des Gerichts. Das ist, wo vermutlich Sodom irgendwann mal stand. Mit anderen Worten, die Ablehnung von Gottes Gnade ist gravierender als selbst die schlimmste Unmoral. Kapernaum war eigentlich so eine ordentliche, eine anständige Stadt. War eine jüdische Stadt. Sodom, auch mit der Zerstörung, 1. Mose nachzulesen, war bekannt für ihre Gottlosigkeit. Und bis heute, das ist so ein Begriff für Unmoral und Gottlosigkeit. Aber er sagte, Sodom werde ich im Gericht jetzt nicht mehr so doll bestrafen wie euch. Hat Sodom gottloser gehandelt? Ja, es gab nicht diese offene Perversion in Kapernaum. Aber sie hatten mehr Offenbarung von Gott. Das heißt, ganz konkret, wenn hier, sagen wir, jemand sitzt und sagt, ja, ich höre mir die ganze Zeit die Gottesdienste an und ich weiß, Leute beten für mich, aber ja, richtig, persönlich glauben tue ich das nicht. Okay? Und dann lebt hier jemand irgendwo auf der Straße, geht ständig nur auf Partys, nimmt Drogen und will von Gott nichts zu tun haben. Wenn beide nicht glauben, Gott sagt, die Person, die im Gottesdienst saß und den Herrn ablehnt, wird härter bestraft als der Gottlose, der sich nie um Gott gekümmert hat. Und er sagt, du hattest mir Offenbarung. Ich habe es dir näher gebracht. Gott stand quasi davor und sagte, hier ist mein Angebot. Ich liebe dich. Ich möchte dich retten. Ich möchte, dass du Gemeinschaft mit dir hast. Er bietet es jedem an, aber manchen sagt er es direkter, weil sie sein Wort lesen. Er würde es jedem geben, der ihn darum bittet. Okay? Aber deswegen sagt er dieses hier und sagte, Leute, lasst es nicht einfach an euch vorbeigehen. Das heißt, Gott erwartet eine Reaktion auf sein Angebot. Und nichts zu tun ist eine Form der Ablehnung. Ich geh nochmal auf diese Konstellation des Angebots zurück. Okay? Sagen wir, du kriegst mal wieder einen dieser Werbeprospekte und sagen, großes Angebot, bei uns nur diese Woche, was auch immer. Ja? Und du gehst in den Laden und du siehst das große Angebotsschild, du guckst es dir an und du gehst raus und du nimmst es nicht mit. Galt dir das Angebot? Ja. Hast du was von dem Angebot? Nee, du hast es stehen lassen. Okay? Genauso ist es mit Jesus. Er sagte, ich bin hier gewesen, aber nur, dass du von mir gehört hast, nur, dass du die Erzählung gehört hast, was geschehen ist, nur, dass du mitbekommen hast, dass andere geheilt wurden, dass ihnen die Sünden vergeben wurden, dass andere ihr Zeugnis gegeben haben, das macht dich nicht gerecht. Du musst es persönlich annehmen. Und der Herr gibt so viele Möglichkeiten, aber irgendwann ist auch Schluss. Ich lese aus Lukas Kapitel 13, das war zu langer Text, um es an die Leinwand zu werfen, deswegen lese ich das vor. Lukas 13, ab Vers 23 bis Vers 27. Da kam jemand zu Jesus und sprach zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid, weicht von mir, all ihr Übeltäter. Aber es bezieht sich genau auf die gleiche Wahrheit. Du warst in unseren Straßen, du warst doch bei uns gewesen, wir haben das doch mitbekommen. Ja, und wenn er sagt, ich kenne euch nicht, dann ist es nicht mein Wissen, hat euch irgendwie, ihr seid mir entgangen, sondern wir haben keine persönliche Beziehung. Ich kenne euch nicht persönlich. Ihr wart zwar irgendwo als Zuschauer mit dabei, aber ihr wart nicht im Glauben. Nun, ich habe immer wieder gehört, dass einige das als Druckmittel kritisieren, dass Gott sagt, naja, glaubt an mich, ich liebe euch, ich möchte, dass ihr es annimmt, aber wenn nicht, dann kommt das Gericht. Aber es ist legitim, vor den Konsequenzen zu warnen. Jesus verurteilt diese Städte ja nicht, weil er sie nicht mag, sondern weil sie die Rettung ablehnen. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 46, wo Paulus und Barnabas freimütig sprachen, wo sie in der Synagoge das Evangelium dargelegt haben. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Es war euch angeboten, aber wenn ihr das ablehnt, dann hat das entsprechende Konsequenzen. Jeder darf sich frei entscheiden. Aber die Entscheidung bringt Folgen mit sich. Und die kannst du dir dann nicht aussuchen. Okay? Du kannst dich entscheiden zu sagen, okay, als Karriere, ich will Leistungssportler werden. Aber wenn dann dein Körper mit 30 kaputt ist, dann darfst du das nicht aussuchen und sagen, nee, warte mal, ich mach das rückgängig. Ja? Du kannst dich entscheiden und sagen, hab zwar ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, aber ich fahre trotzdem selber nach Hause, will mich nicht abholen lassen. Hast die Konsequenzen. Okay? Du kannst die Entscheidung treffen, aber du kannst nicht die Folgen dann selber entscheiden. Und das ist die Auswirkung von deiner Entscheidung. Und Jesus sagt, ich sag euch nur, was die Auswirkungen sind. Ich bin ehrlich mit euch. Ich möchte euch ewiges Leben schenken. Aber hier sind auch die Folgen davon, wenn du es ablehnst. Und dann bleibt ja noch irgendwie die Frage, okay, wie sieht Jesus das? Was ist seine Einstellung dazu? Und das finden wir in den verbleibenden Versen dazwischen, Verse 25 bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn es ihn offenbaren will. Jesus lobt hier den Vater für seinen Plan. Er rächt sich nicht, dass sie ihn abgelehnt haben. Es heißt, dass er vorher die Städte gescholten hat. Aber hier wendet er sich dann gleich zum Vater und betet ihn an. Er geht von der Warnung direkt ins Gebet über. Für Jesus ist der Übergang zwischen der irdischen Welt und der geistlichen Welt ein ganz natürlicher. Eben musste ich mich noch mit Bethsaida, mit Chorazin, mit Kapernaum auseinandersetzen. Aber ich musste sie hart warnen, aber im nächsten Atemzug wende ich mich an den Herrn. Ich bleibe nicht dort und weißt du, wenn du etwas hast und die haben nicht das gemacht, was sie eigentlich tun sollten. Ja, und vielleicht bist du der Vorgesetzte. Ja. Ein Elternteil. Ja. Und irgendwie in dir brodelt es. Warum können die nicht einfach machen, was sie machen sollen? Ja. Und wenn wir das lassen, dann gärt das in uns. Ja. Aber was macht Jesus hier? Städte, ich muss euch warnen. Vater, ich danke dir. Alles das, was auch ihn mitnimmt, er wendet es und bringt es sofort zum Vater. Das ist genau, was wir dann schon gelesen haben, was danach kommt. Nehmt auf euch mein Joch. Gib es ab zum Vater. Sag, Herr, du musst dir dieser Situation annehmen. Was uns auf der Erde bewegt, ist immer ein Anlass, mit dem Vater im Himmel zu reden. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich auf diese Situation reagieren soll. Ich habe diese Nachricht bekommen. Dieses und jenes, die wollen bei mir Stellen streichen. Die wollen dieses oder jenes machen. Was ist unsere automatische Reaktion? Wie können die nur? Und ich habe doch so viel gemacht. Und erkennen sie das nicht an? Und wissen sie nicht, was das bewirkt? Oder sagen wir, Herr, ich mache mir gerade Sorgen, ich habe diese Nachricht bekommen. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bitte greife du ein. Gib du die Gnade oder ändere du die Umstände. Aber Herr, ich brauche dich. Und hier macht Jesus das. Er dankt dem Vater für seinen wunderbaren Plan. Okay? Was ist dieser wunderbare Plan? Herr, ich danke dir, dass du Bethsaida, Chorazin und Kapernaum so richtig hart bestrafen wirst. Meint er das? Naja, er sagt hier, ich preise dich, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Okay? So, er preist dir nicht so sehr für die Zerstörung der Gottlosen, sondern die Gnade an den Demütigen, dass du es Unmündigen offenbart hast. Okay? Ich habe versucht, da ein Bild zu denken und ich musste an Zoo denken. Weiß nicht warum. Aber kennst du das, wir waren mit den Kindern ab und an im Zoo, ja, und dann kann man ja ein paar Tiere füttern, wie im Gehege, ne, die Hirsche und Rehe und so. Ja. Und was passiert, wenn du da mit deinen Sachen bist, oder auch wenn bei dem, wo du reinsteigen kannst, ne, diese Fütter mit den Ziegen und so weiter, ja, und du gehst hin, wer kommt an? Kommen dann immer die kleinen, niedlichen Babys? Und vielleicht kommen die, und dann kommen die Großen, ne, und dann, geh beiseite, wir wollen es haben. Wem möchtest du gerne was geben? Dem großen, mächtigen? Nee, ich wollte das doch dem hier hinten. Ah, du kommst schon wieder. Ach, hier. Jesus zeigt hier das Gleiche. Er sagte, den Hochmütigen, die sagen, hey, weg da. Wir sind hier die Geistlichen. Er sagt, Herr, ich danke dir so sehr, dass du die, weil sie auf sich vertraut haben, dass du sie so verblendet hast wegen ihrer Ablehnung, dass sie das nicht erkennen, dass sie Gnade brauchen. Aber gleichzeitig, da waren welche, die haben erkannt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und du hast es ihnen auf ihre Höhe angeboten. Ich bin gekommen, um alles zu vollbringen. Und er gibt ihnen diese Gnade. Der Plan ist also, dass Gott nicht durch Weisheit rettet, nicht durch, ich muss all dieses verstehen, ich muss all dieses können. Wir lesen in 1. Korinther 1 ab Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Okay. Viele Worte, lassen mich ein bisschen vereinfachen. Es heißt nicht, schalt den Verstand aus. Das ist nicht, was er sagt. Ja, aber was er sagt ist, da sind die ganzen Gelehrten, die dann sagen, oh, wir können alles wunderbar erklären, Gott brauchen wir heutzutage gar nicht mehr. Ja, das war alles eine chemische Zusammenmischung und dann Jahrmilliarden an Zeit und du tust das alles in die Kalkulation rein und blub, hast du die Erde. Ich weiß, das war keine faire Darstellung. Okay, aber ja, er sagte, und sie haben den Herrn nicht erkannt. Aber es hat Gott wohlgefallen durch die Torheit der Predigt. Durch einfach diese Erklärung zu sagen, Errettung ist nicht dadurch, dass wir jetzt irgendwelche Doktortitel holen, sondern dass wir sagen, schau her, für deine Not, für deine Last gibt es eine Lösung. Und die lautet Jesus Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, um für deine und meine Sünde zu sterben. Und wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Durch die Torheit der Predigt. Und Gott offenbart sich denen, die ihre Not erkennen. Ja, wenn es hier heißt, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und niemand den Sohn als nur der Vater und wem der Sohn den Vater offenbaren will. Okay? Denn später in Matthäus 16, da fragt Jesus ja, wer bin ich? Und sie sagen, ja, einige Leute sagen, du bist Elia, andere Leute sagen, du bist einer der Propheten. Und dann sagt er, ja, wer sagt ihr, dass ich bin? Ja, und Petrus sagt dann, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, richtige Antwort, prima. Das hast du nicht selber rausgefunden, sondern der Vater hat es dir offenbart. Okay? Also genau dieses hier wird geschehen. Und so kann Jesus behaupten, dass der Vater ihm alles übergeben hat, sogar das Gericht in Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und deswegen hier auch seine Schilderung, dass man den Vater nur erkennen kann, wenn man den Sohn erkannt hat. Das liegt daran, dass Jesus der einzigartige Sohn des himmlischen Vaters ist, der Gott-Mensch, und man nur durch ihn auch den Vater erkennen kann. Er muss sich offenbaren. Ein natürlicher Mensch nimmt es nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt alles. Er selbst wird von niemandem beurteilt. Es ist Gott, der es offenbaren muss. Wenn er das hier aber sagt, dann zu sagen, Vers 27, niemand erkennt es, ne? Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren will, dann liegt das Problem nicht daran, dass Jesus den Vater nicht offenbaren will. Okay? Das hat er in den Stillen getan. Er hat dir die ganzen Wunder gezeigt. Er hat dir gezeigt, ich bin von Gott. Sondern, dass sie nicht Buße tun wollten. Jesus ist ja gerade in die Welt gekommen, um den Vater bekannt zu machen. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus ist gekommen, um das bekannt zu machen, um den Vater zu zeigen und um eine Beziehung mit ihm zu ermöglichen. Und die Frage lautet einfach, was machst du mit Gottes Angebot? Hast du seinen Frieden, diese Ruhe, durch die Versöhnung mit Jesus Christus angenommen? Also sagen, die Schuld, die Last ist weg. Jesus hat sie mir abgenommen, als er am Kreuz gestorben ist. Ich bin vergeben, ich weiß es. Ich bin begnadigt. Wenn ja, dann warnst du andere vor der Hölle und dankst du dem Vater für seine Gnade. Das ist wie Jesus war. Er sagte hier, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Frieden und Ruhe geben. Aber er warnt auch die anderen Städte und sagt, hey, wenn ihr es ablehnt, hier sind die Konsequenzen. Und dann dankt er dem Vater und sagt, danke für diesen Plan. Und wenn du es angenommen hast, kannst du danken, dass du Teil dieses Plans sein darfst, dem vergeben worden ist. Jesus will dieses hier nicht gebrauchen, um Druck auszuüben. Aber er möchte, dass wir dieses annehmen einmal. Indem wir auch fair wissen zu sagen, hier ist das Angebot und hier sind auch die Folgen. Sowohl wenn du es annimmst, als auch wenn du es ablehnst. Und dass, wenn wir es angenommen haben, dass wir dann nicht, weil wir müssen, du musst 10 Leuten in den Ferien vom Herrn erzählen oder so, sondern als, ich habe dieses erlebt, Jesus hat mich verändert und ich möchte ihn preisen, dass wir dieses auch weitergeben. Das ist ein Angebot. Und dass wir gerade auch in den Ferien sagen, okay, wenn dort eine Situation ist, was mich belastet, dass ich wirklich dieses nochmal sage, hey, ich will meine Ruhe. Aber meine Ruhe kriege ich nicht, indem ich alle anderen ausblocke. Ich will meine Ruhe haben, komm mir bloß nicht zu nahe. Sondern Jesus sagt, ich werde dir Ruhe geben. Komm zu ihm, hab Gemeinschaft mit ihm. Werf deine Sorgen auf ihn. Und dann, dass wir dem Vater danken und sagen, Herr, danke, dass du das möglich gemacht hast. Dass wir so wirklich Ruhe und Frieden haben können. Und gib es anderen weiter, damit sie das auch haben. Nicht als Last, ne, das Joch ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, wenn wir einfach sagen, ich weiß nicht, was du damit machst, aber Jesus hat es für mich getan und er bietet es dir an. Was machst du mit Gottes Angebot? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gnädiges Angebot, für die Vergebung in Jesus Christus. Und wir danken dir auch, dass du die Folgen aufzeigst. Herr, ich bete, dass wir nicht einfach so davon ausgehen zu sagen, naja, ich kenne die Geschichten, das muss ja reichen. Nein, es reicht nicht. Und ich bete, wenn jemand dies jetzt hört und noch nicht eine persönliche Entscheidung getroffen hat, an Jesus Christus zu glauben, zur Vergebung der Sünden, dass sie das tun. Und ich bete für jeden, der immer noch Lasten mit sich herumschleppt, dass wir sie wirklich dir anvertrauen, dir abgeben und sagen, Herr, ich brauche deine Ruhe, ich brauche deinen Frieden und ich weiß, nur du kannst ihn mir geben. Herr, dass wir wirklich auch in diesem Sommer in diesem Frieden gehen. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.